dann muss ich anfangen, Leute zu killen. Und dann gibt's, dann brennt's, dann knallt's und dann gibt's Verletzte und das macht gar keinen Sinn mehr.
Borussia Dortmund zittert sich mit Ach und Krach zum Heimsieg gegen den tabellenletzten Heidenheim. Trotzdem spricht Schlotterbeck von der Meisterschaft. Vermessen oder ist dieses Mindset genau richtig? Außerdem Kobel bei Foulspieldiskussion auf 180 und trotz Doppelpack verspielt sich Gerasi immer mehr Kredit bei den Fans. Und dann ist da ja auch noch der Deadline Day. Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und während ich hier jetzt in meinem Büro sitze, an meinem Schreibtisch und leicht blinzelnd aus dem Bürofenster blicke, ja, die Sonne lacht mich an, ich weiß nicht, vielleicht ein Hauch von Vorfrühling, der ja schon ist, also hier im Ruhrgebiet ist es relativ sonnig heute, tut mal ganz gut. Hat man ja die letzten Tage nicht so häufig, aber ob das jetzt schon Vorfrühling ist oder nicht, ist alles so ein bisschen relativ, genau wie die Situation von Borussia Dortmund. Man könnte auch sagen, ein bisschen relativ. Einerseits die Mannschaft in der Bundesliga, die am längsten ungeschlagen ist, 45 Punkte aus 20 Spielen. Also so gut hat der BVB zu diesem Zeitpunkt der Saison wirklich seit Jahren nicht mehr dagestanden. Aber wenn man dann auch dieses Spiel gesehen hat gegen Heidenheim, Manni Sedlbauer, hallo erstmal.
Hi Olli, hallo an euch da draußen.
Es ist dann doch relativ, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist weiterhin ganz, ganz harter Tobak, wenn man so, wenn man das so sagen kann. Das Spiel gegen Heidenheim, ja, wo fängst du da an? Unterm Strich sagst du, okay, Arbeitssieg, genau das, was oft dem BVB in den Jahren zuvor gefehlt hat. Du hast wieder 3 Punkte. Hast jetzt aus den 5 Spielen in diesem Jahr in der Liga 4 gewonnen. Also das liest sich schon alles sehr, sehr gut. Aber diese Art und Weise ist einfach nicht BVB-würdig. Ich glaube, da ist sich jeder von euch da draußen bestimmt auch einig. Man will als BVB-Fan mehr sehen, man erwartet mehr. Die Spieler, die Vereinsverantwortlichen, eigentlich alle im Verein haben auch den Anspruch deutlich, besseren, attraktiveren Fußball zu spielen und trotzdem schaffen sie es, gerade Woche für Woche nicht das auf den Platz zu lassen. Immerhin, im Gegensatz zur Champions League zuletzt, stimmen da halt wenigstens die Ergebnisse. Olli, was ist dein? Weil ich meine, man geht ja immer in so einen Spieltag rein, gerade bei Borussia Dortmund. Ja. Und dann ist da ja auch immer so ein Fünkchen Hoffnung dabei, dass man sagt, aber jetzt könnten sie doch mal wieder zeigen, was sie drauf haben. Und wie ernüchternd fandest du denn die Vorstellung?
Also ich fange mal so an. Ich glaube, wer uns regelmäßig zuhört, der weiß, dass ich eigentlich eher so einen, ich sag mal, pragmatischen Ansatz pflege und dass ich dazu neige, Spiele quasi von den Endergebnissen her zu bewerten, zu analysieren. Und das ist im Grunde genommen auch richtig.
Bist einfach ein Dortmunder, ganz, durch und durch.
Ja, da bin ich ganz bei Niko Kovac eigentlich eher, der jetzt auch gesagt hat, es gibt jetzt keinen guten, keinen schlechten Fußball, es gibt nur erfolgreichen oder weniger erfolgreichen Fußball. Unterm Strich muss man sagen, ist Borussia Dortmund erfolgreich in der Bundesliga nach wie vor unterwegs. Das ist überhaupt keine Frage, aber Manni, mal anders ausgedrückt, vor dem BVB-Spiel habe ich mir das Spiel reingezogen zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg. 2 Mannschaften, die am Donnerstag in der Europa League aktiv waren, da auch, sagen wir mal, erfolgreich sind, zumindest was den Endeffekt angeht, die Qualifikation. Stuttgart in der Zwischenrunde, Freiburg trotz Niederlage in Lille sich sogar direkt qualifiziert. Und was die da gespielt haben, da gab es eine Fülle von Torchancen. Da ließ man den Ball laufen, da hat auch nicht alles geklappt. Undav hat auch viele Fahrkarten geschossen. Aber ich hatte das Gefühl, und ich glaube, damit war ich nicht alleine, ich fühlte mich unterhalten. Und beim BVB habe ich das häufig in dieser Saison nicht gehabt. Wobei man auch sagen muss, wenn man jetzt tatsächlich dieses Heidenheim-Spiel nimmt, dann muss man sagen, das war dann auch noch mal rein Mannschaft, gesamtformtechnisch ein deutlicher Ausschlag nach unten. Also vor allem die erste Halbzeit, das war ja ein einziges Hängen und Würgen. Man hatte das Gefühl, es fehlt an Ideen, es fehlt an Durchschlagskraft. So einen richtigen Plan habe ich da auch nicht erkannt. Und ja, gleichzeitig auch das, was dem BVB dann eigentlich die meiste Zeit unter Kovac aufgezeichnet hat. Es gab dann auch Lücken in der Defensive. Wenn ich daran denke, dass Heidenheim Tabellenschlusslicht, ja, einige Male dann auch gefährlich vor das Dortmunder Tor gekommen ist, da muss ich sagen, da weigere ich mich so ein bisschen, dieses Spiel dann nur vom Ergebnis her zu bewerten und dann zu sagen, Ende gut, alles gut, 3-2 gewonnen. Also ich finde, das kann man nicht machen, weil damit würde man sich auch Sand in die Augen streuen.
Ja, auf jeden Fall. Und gucken wir auf die Tabelle, ne? Heidenheim, so viele Punkte haben sie jetzt auch noch nicht geholt. Ja. Also Tabellenletzter mit 13 Zählern gerade mal nach 20 Spieltagen. Gerade auch mal 3 Spiele gewonnen, 4 Unentschieden. Und gegen BVB, das kann man auch nicht anders sagen, waren sie sehr, sehr nah dran, da eigentlich mindestens einen Punkt zu holen, ne? Oder siehst du es anders?
Absolut. Nein, definitiv. Also nochmal, diese erste Chance allein, Erin Dingci, der war dann vielleicht ein bisschen zu sehr überrascht, als ihm der Ball da vor die Füße fiel. Und dann war der Abschluss ja relativ kümmerlich. Und wenn man dann noch denkt, in der zweiten Hälfte zum Beispiel, diese riesengroße Chance, die Piringer da noch gehabt hat, wenn er den gemacht hätte, weiß ich nicht, ob der BVB da noch zurückgekommen wäre. Also du hast da gegen eine Mannschaft gespielt, die logischerweise Tabellenletzter riesig große Probleme hatte. Und im Grunde genommen musstest du zittern bis kurz vor dem Ende. Und ich bin da ganz bei Niko Kovac und gesagt, solche Spiele musst du einfach vorher entscheiden. Das muss der Anspruch von Borussia Dortmund sein, dass du da nicht so eine Zitterpartie zu Hause gegen Heidenheim ablieferst. Bei allem Respekt für Heidenheim. Ist eine unglaublich tapfere Mannschaft. Ich bewundere den Weg, den die gegangen sind, schon vor ihrem Aufstieg in die erste Liga. Das ist richtig, richtig gut, was die machen. Aber das ist natürlich ein Gegner, gemessen am Potenzial, der, da ist ein Klassenunterschied normalerweise, was das Potenzial angeht zu Borussia Dortmund. Und wenn dieser Klassenunterschied dann nicht ansatzweise zu erkennen ist, ja, dann muss man sich beim BVB fragen, woran liegt das?
Ja, auf jeden Fall. Und die Heidenheimer hatten wirklich riesengroße Chancen. Oft haben sie dann wirklich kläglich vergeben, um dem BVB nicht noch mehr Probleme zu bereiten. Und ja, das sagt eigentlich alles, wenn du zu Hause mit Ach und Krach gewinnst, auch spielerisch war es wieder keine Glanzvorstellung. Trotzdem, ja. Olli, dürfen wir natürlich jetzt nicht nur über das Fußballerische sprechen, über die gezeigte Leistung, sondern auch über das große ganze Gesamtbild. Und was sehe ich da? Du hast es ja schon gesagt, ne? Die längste Ungeschlagen-Serie. Die Bayern haben gegen Augsburg verloren, am Wochenende gegen den Hamburger Sportverein auch nur unentschieden gespielt. Also ein Selbstläufer ist die Bundesliga auch für die Münchner nicht. Allerdings gibt es die Ausreißer bei denen eben deutlich seltener und spielen auch sonst deutlich attraktiver im Fußball. Aber wenn ich auf die Tabelle gucke, 6 Punkte Rückstand auf die Münchner, auf den deutschen Rekordmeister, das liest sich jetzt eigentlich so nach 20 Spieltagen sehr, sehr gut. Und offenbar hat das auch Nico Schlotterbeck sehr, sehr gut gefallen, dieser Anblick. Ja. Und er war wahrscheinlich auch noch voll mit Adrenalin, dass man dieses Spiel jetzt gedreht hat. Also ich glaube, da sind natürlich auch wieder ganz, ganz viele Emotionen. Und wir kennen ja die Titelansagen, vor allem gerade vom Saisonbeginn. Ich erinnere an Maxi Bayer, auch kurz vor Weihnachten hat er sich ja zu so einem Spruch hinreißen lassen, da hat ihn Niko Kovac dann eingefangen. Und ich zitiere jetzt einfach mal Nico Schlotterbeck, Olli, was er bei den Kollegen bei der Zone nach diesem Zittersieg gegen den ersten FC Heidenheim gesagt hat. Und zwar sagt er da, man muss auch mal den Anspruch haben als BVB, auch mal den Fans zu sagen, wir wollen Meister werden. Und weiter sagt er, jetzt sind es 6 Punkte, es sind 3 weniger als nach der Winterpause. Deswegen kann ich sagen, und auch die Jungs, wir wollen jetzt angreifen. Wie siehst du diese Worte? Also nach so einem fulminanten Sieg gegen den Tabellenletzten.
Das ist vielleicht ein bisschen das Problem. sagen wir mal so, ich war erst überrascht, als ich davon Kenntnis bekommen habe, dass er sich so geäußert hat. Jetzt, wenn man Nico Schlotterbeck kennt und auch aufmerksam zugehört, was er so in den vergangenen Wochen gesagt hat, dann weiß man natürlich, der ist ehrgeizig und er hält auch viel davon, ehrgeizige Ziele zu formulieren und sie mit Mut auch öffentlich zu vertreten. Das hat er an anderer Stelle schon mal deutlich gemacht. Aber so klar hat das bislang eigentlich noch nicht gesagt. Und er sagt es, genau wie du gesagt hast, tatsächlich nach einer äußerst, äußerst dürftigen Mannschaftsleistung gegen das Tabellenschlusslicht. Aber ich habe so den Eindruck gehabt, das hat ihn überhaupt nicht gestört. Sie wollen angreifen, ja, das ist nie verkehrt, wenn man angreifen will. Und wenn man jetzt tatsächlich auch mal sich die Historie anguckt, wenn man es jetzt nur von den Ergebnissen her bewertet, wenn man nur auf die Tabelle schaut, dann muss man sagen, er hat ja recht, der Abstand zwischen den Bayern und dem BVB zur Winterpause, der war 3 Punkte größer, da waren es 9. Es waren dann ja, ist gar nicht mal so lange her, 11 Punkte sogar, die zwischen den beiden Mannschaften lagen. Und innerhalb von einer Woche, wenn man jetzt mal zurückdenkt, du hast es gesagt, die Bayern-Heimniederlage gegen Augsburg, das 2-2 dann beim HSV, sind es jetzt tatsächlich nur noch 6. Die Frage ist nur, und die würde ich jetzt gerne an dich zurückgeben, meinst du, er glaubt ernsthaft, dass da für den BVB in dieser Saison was gehen könnte in Bezug auf die Meisterschaft?
Ja. Ich glaube es, ich schätze ihn so ein. Du hast ihn ja so ein bisschen, sein Profil jetzt schon mal so ein bisschen beschrieben. Und ich glaube wirklich, dass Nico Schlotterbeck jemand ist, der es erst glaubt, wenn es nicht mehr möglich ist. Und ich habe es zwar ein bisschen süffisant natürlich eingeleitet, weil natürlich ihr da draußen auch genauso wie Olli auch etwas überrascht wart von den Aussagen. Trotzdem finde ich es eigentlich richtig gut, dass man das macht. Also ich bin da wirklich ein Fan von. Jetzt kann man natürlich sagen, wie wir, boah, gegen den Tabellenletzten und das ist alles nicht schön und ihr habt genug andere Probleme. Aber wieso denn eigentlich nicht? Also ich meine, du bist auf der, ja, noch nicht Zielgeraden. Ich glaube, da ist es noch ein bisschen zu früh. Wenn wir mal ein Jahr zurückgucken, ne, da hatte der BVB ganz andere Probleme. Da kam Nico Kovac gerade erst am 21. Spieltag und hat dann noch richtig viele Punkte geholt. Das kann natürlich auch mal in die andere Richtung gehen. Also dem sollten sie sich schon bewusst sein. Aber ich finde es eigentlich sehr, sehr gut und glaube auch tatsächlich, dass Nico Schlotterbeck das auch komplett ernst meint. Und ich glaube, selbst wenn er jetzt heute Morgen aufgestanden ist oder auch am Sonntag mit ein paar Stündchen Schlaf dazwischen, ist er immer noch dieser Meinung. Wie schätzt du es ein, Olli? Glaubst du, er vielleicht will einfach noch mal ein bisschen Feuer reinbringen oder glaubst du, dass vielleicht auch so im Verein allgemein vielleicht auch sogar die Zuversicht wächst, dass da noch was gehen könnte?
Ich glaube und deshalb, manchmal bin ich ja auch schlau oder beziehungsweise erfahren, weil ich immer etwas ältere bin, immer wollte schlau. Dich erstmal antworten lassen, um dann zu gucken, was ich eventuell da noch anbringen kann, weil ich muss ganz ehrlich sagen, in dieser Deutlichkeit, wie er es formuliert hat, gerade nach dem Heidenheim-Spiel, hat es mich überrascht. Ich habe schon im ersten Augenblick gedacht, Mensch, das ist ja, Borussia Dortmund hat sich ja von nicht allzu langer Zeit vom Mediendirektor getrennt. Das könnte auch ein guter Pressesprecher sein. Ne? Setzt einfach mal so ein anderes Thema in den Raum. Während alle über die schlechte Leistung gegen Heidenheim reden, unmittelbar nach Schlusspfiff kommt das Interview mit Nico Schlotterbeck und jetzt haben wir Montag und alle reden nur darüber, dass Borussia Dortmund jetzt die Bayern angreifen will und ins Titelrennen eingreifen will. Also das ist, glaube ich, eher so ein Nebeneffekt, aber vielleicht ein gar nicht so unangenehmer Nebeneffekt, weil es lenkt natürlich vielleicht auch von der ein oder anderen Schwäche ab, die die Mannschaft hat. Das ist das eine, finde ich sogar ganz gut. Das andere ist, und das finde ich eigentlich fast noch besser bei Nico Schlotterbeck. Ich glaube, dass er jemand ist, dem so ein bisschen dieser Fatalismus beim BVB, ganz unabhängig davon von der jetzt aktuellen Situation, so ein bisschen dieser Fatalismus beim BVB, den man ja seit Jahren kennt, dieses ständige Understatement, sich bloß nicht aus der Deckung wagen, jetzt bloß nicht sagen, jetzt wollen wir auch mal deutscher Meister werden, dass ihm das so ein bisschen auf den Keks gibt und das zeigt seinen Ehrgeiz. Und das kann tatsächlich auch anstachelnd sein. Voraussetzung, und jetzt kommt der kleine Einschub, Voraussetzung ist dafür allerdings, dass jeder einzelne Spieler, und ich würde es fast noch ausweiten, jeder Mitarbeiter von Borussia Dortmund tatsächlich auch so ehrgeizig und so professionell ist wie Nico Schlotterbeck. Dass man es nicht als Alibi benutzt, um zu sagen, oh, wir sind ja jetzt eine Mannschaft, die um die Meisterschaft mitspielen kann, also kommt mir doch nicht und sagt mir, ich müsste mich nicht um meine Defizite kümmern. Hm. Wenn dieser Schluss daraus gezogen werden sollte, es ist ja alles gut, und wir haben ja auch gewonnen gegen Heidenheim, ganz egal wie, dann glaube ich, wäre das fatal. Also muss schon sehr, sehr wachsam sein. Und deshalb glaube ich, ist das wichtig auch, dass, sagen wir mal, das dementsprechend eingeordnet wird. Denn eins ist ja mal klar, ich habe jetzt momentan, wenn ich den BVB jetzt nicht nur gegen Heidenheim gesehen habe, auch jetzt gegen Inter beispielsweise gesehen habe, ich habe nicht unbedingt den Eindruck, als ob da der kommende deutsche Meister spielt. Das Nein. muss ich schon ehrlich sagen. Ne?
Nein, auf gar keinen Fall. Und das habe ich auch nicht. Aber wenn du es schaffst, mit solchen Leistungen, das vielleicht nochmal eine andere Ansicht dieser ganzen Geschichte, wenn du es schaffst, mit solchen Leistungen so dazustehen in der Bundesliga. Champions League würde ich jetzt noch mal ein bisschen ausklammern. Die war so ein bisschen zweigeteilt. Du hast gut losgelegt und jetzt in den letzten Spielen hast du einen richtigen Durchhänger. Vor allem natürlich auch gegen die Top-Teams. Dann finde ich, kannst du trotzdem mal so einen Anspruch formulieren. Und ich sehe es wie du. Also dieses Understatement des BVB und zu sagen, ey, wir wollen Vierter werden und so weiter. Boah, also ich weiß nicht. Wenn du dir den Kader anschaust, wenn du dir den Verein mit dieser Power anguckst, dann finde ich, darfst du auch, und das sieht man ja, da sind doch die Bayern ein Musterbeispiel dafür, einfach auch mal hergehen und sagen, ey, pass auf, unser Anspruch ist es, jedes Spiel zu gewinnen, egal gegen wen es geht. Wenn es dann nicht klappt, okay, dann halt nicht. Und langsam dürfen wir auch unseren Fans mal sagen, dass wir auch mal den Anspruch haben, oben ranzuschmecken, wenn die Bayern denn schon Punkte liegen lassen. Und das war ja in den letzten Jahren eigentlich immer der Fall. Der BVB hatte doch dann nur eine Chance, wenn die Bayern geschwächelt haben. Und jetzt hast du richtig viele Punkte schon auf dem Konto, 45 nach 20 Spieltagen, das ist richtig gut. Und wenn die Bayern nicht so performen würden, wie sie eben performt haben, dann könntest du da halt auch tatsächlich ganz oben stehen. Und jetzt lassen die Bayern ein bisschen federn und die haben auch jetzt am nächsten Spieltag kommt Hoffenheim, die Überraschungsmannschaft der Liga und so, auch Champions League wird es auch noch knackig für die Bayern und die haben auch nochmal ganz andere Ansprüche. Ich würde es nicht abschenken, auch wenn wir uns natürlich total einig sind, dass der BVB aktuell noch deutlich unter den Bayern performt. Also da gibt es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen.
Ja, das ist einfach so. Ich meine, dass sie unterperformen gegenüber den Bayern auf die Saison gesehen, das ist ja völlig klar. Die Frage ist tatsächlich, selbst wenn man weiß, sie haben gerade im spielerischen Bereich so ein paar Probleme, sie haben sich defensiv wirklich nachhaltig stabilisiert unter Kovac, ist ja auch die Mannschaft nicht nur mit der längsten ungeschlagenen Serie, sondern es ist ja auch die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren. Also das sind schon auch Assets, die der BVB sich da erarbeitet hat und die kann man durchaus selbstbewusst mal ins Feld führen. Nur, du brauchst natürlich, wenn du diesen Worten halbwegs glaubwürdigerweise Taten folgen lassen willst, einfach eine deutliche Leistungssteigerung. Ja. Und deshalb muss ich sagen, fand ich, es gab dann ja auch Einordnungen zu diesen Aussagen von Nico Schlotterbeck, vom Trainer, vom Sportdirektor, die jetzt, sagen wir mal so, in diesen Hurra-Stil nicht so richtig mit einsteigen wollten. Ne?
Ja, absolut, absolut. Lass uns mal erstmal anhören, was Gregor Kobel nach dem Spiel zu diesen Titelansagen seines Teamkollegen gesagt hat.
Völlig okay für mich. Das ist für das spielen wir Fußball am Ende vom Tag. Für das spielen wir auch beim BVB. Klar ist, wir haben immer noch ein Polster dazwischen. Ja, ich finde, wir müssen Step by Step machen. Für uns ändert sich nicht wahnsinnig viel, weil wir müssen jedes Spiel gewinnen oder wollen jedes Spiel gewinnen. Daher wird sich jetzt nicht wahnsinnig viel ändern. Aber Step by Step, Punkte sammeln, dranbleiben, ne, so gut es geht, einfach da sein und dann werden wir sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ne?
Ja, wir hörten Gregor Kobel, Torhüter, diesmal, ne, klang so ein bisschen fast, als ob er im diplomatischen Dienst unterwegs gewesen ist. Also er widerspricht Schlotterbeck nicht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er da noch einen draufgesetzt hat. Wir erleben ihn im Rahmen dieser Folge übrigens auch noch mal ganz anders, zu einem anderen Thema. Kommen wir nachher drauf, wo er wesentlich engagierter gesprochen hat. Aber okay, das ist jetzt mal eine Einschätzung aus der Kabine. Ich hatte ohnehin, weil Schlotterbeck ja auch davon gesprochen hat, ich will angreifen und wir, also die Jungs auch. Also ich glaube auch, dass das jetzt auch nicht so gewesen ist, dass jetzt, auch wenn es natürlich noch unter Pulverdampf unmittelbar nach Schlusspfiff in so einem Spielfeldrand-Interview gesagt worden ist, das ist natürlich spontan und deshalb kam es auch mit dieser Energie in dieser Wortwahl rüber. Aber ich glaube schon, dass auch im Mannschaftskreis da vorher drüber geredet worden ist. Also Kobel wirkte jetzt auf mich auch nicht so, als ob er jetzt völlig überrascht gewesen ist von diesen Aussagen. Da hatte ich eher das Gefühl, dass so, sagen wir mal, ja, der Trainer und auch der Sportdirektor etwas überrascht gewesen sind und da kann deutlich man dann auch gleich feststellen, ja, deutlich mehr. Also die wussten davon offenbar nichts, dass das passieren könnte, dass Schlotterbeck sich so äußern wird. Und ja, wir hören einfach mal rein. Ihr hört die Herren Sebastian Kehl zuerst und dann den Cheftrainer Niko Kovac.
Ja, ich glaube, tut mir ein bisschen schwer, bei diesem Spiel heute nach der Leistung darauf jetzt einzugehen. Ich glaube, es macht jetzt auch keinen Sinn. Ich glaube, wir müssen besser Fußball spielen. Wir müssen Spiele klarer gewinnen. Wir müssen an uns arbeiten, bevor wir über andere Dinge nachdenken. Wir haben noch ein paar Spiele vor uns, aber mich bewegt mehr die Leistung heute, ehrlich gesagt, als die Perspektive jetzt Richtung Mai. Das ist für mich heute, ehrlich gesagt, kein Thema.
Aber mein Fokus liegt ganz klar erst einmal im Rückspiegel, weil ich möchte gerne den Rückspiegel oder die hinter uns verkleinert sehen. Dafür müssen wir punkten. Und wenn wir das schaffen und es bleibt irgendwas noch übrig, ja, und wir haben unsere Ziele, die wir uns gesteckt haben, in die Champions League zu kommen, das ist ja unser Ziel. Wenn da noch was übrig bleibt, dann komme ich gerne mit. Aber es sind noch 14 Spieltage. Ich bin letztes Jahr am 21. Spieltag gekommen, also von daher weiß ich, wie viele Punkte noch zu vergeben sind, beziehungsweise wir haben es geschafft, von 11 auf 4 zu springen und ich weiß ganz genau, dass die anderen auch das alles versuchen, deswegen punkten wir, um die hinter uns zu halten.
Für Sebastian Kehl ist die Meisterschaft heute zumindest kein Thema und Niko Kovac bevorzugt auch eher den Blick in den Rückspiegel. Olli, was bist denn jetzt für ein Team? Rückspiegel oder doch Angriff nach vorne?
Ach, sagen wir mal so, ich weiß, dass bei Schlotterbeck da hinter diesen Aussagen eher der Wunschvater des Gedankens ist und ich schätze seinen Ehrgeiz wirklich sehr. Wenn man böswillig wäre, könnte man sagen, genau dass Borussia Dortmund sich nicht so ohne weiteres auf so eine ehrgeizige Ansage einlassen will und sich hinter ihr versammelt, ist vielleicht auch ein Grund, dass er dann doch sagt, ich sehe meine Zukunft eher woanders, weil ich Titel gewinnen will. Also das sei jetzt nur mal so in den Raum geworfen. Aber ich finde tatsächlich auch, dass es einfach nicht so richtig gepasst hat, wenn man das Spiel gegen Heidenheim gesehen hat, sich danach so zu äußern. Also ich kann Kehl und Kovac da schon verstehen.
Ja. Trotzdem eigentlich ja positiv, ne? Gerade so im Hinblick auf seine Zukunft, absolut, die ja immer noch nicht ganz, ja, oder die noch überhaupt nicht klar ist, ob er noch ein Jahr dranhängt oder noch verlängert sogar, oder ob er im Sommer vielleicht doch den Verein verlässt. Da haben wir letzte Woche ja schon ausführlich drüber gesprochen. Wenn er selbst das Gefühl hat, ey, du kannst beim BVB Titel gewinnen, dann würde ich ja sagen, ist das ja eigentlich, was seine Zukunft betrifft, ein völlig positives Zeichen, denn er kann sich's vorstellen und damit sieht er auch beim BVB die Perspektive, die ihm ja wahnsinnig wichtig ist.
Also ja, so kann man's interpretieren, Manni, aber ich gebe zu bedenken, zitieren jetzt nochmal, man muss auch mal den Anspruch haben als BVB, auch mal den Fans zu sagen, wir wollen Meister werden. Man muss
also vermisst
auch mal
er, meinst
Anspruch
du, eher den Anspruch?
Er vermisst den Anspruch. Er vermisst eher den Anspruch. Ich glaube, dass er jemand ist, der da so ein bisschen in die Richtung von Matthias Sammer auch geht. Also ich habe Sammer jetzt ja auch noch als Trainer beim BVB erlebt und in den 90er Jahren sogar auch als Spieler, der Typ damals, das war ein Feuerkopf, das war ein Ausbund von Ehrgeiz. Das war jemand, der andere gezogen hat, der andere gepusht hat, auch mit teilweise provokanten Aussagen. Nur, wer A sagt, muss auch B sagen. Das heißt beispielsweise, wenn du diesen Anspruch so formulierst, dann musst du auch brutal engagiert sein. Und dann reicht es halt auch nicht aus, wenn du nur als derjenige, der das so formuliert, derjenige bist, der dann auch tatsächlich alles dafür tut, um diesem Anspruch gerecht werden zu können, da muss es die komplette Mannschaft tun. Da musst du dich auch mal unbeliebt machen, wenn einer, bei dem du das Gefühl hast, oh, der macht so ein bisschen Larifari, der lässt sich so ein bisschen gehen, dass du dann auch dazwischen haust. Dann musst du auch den Mumm oder sagen wir es mit Oli Kahn, dann musst du auch die Eier haben, irgendwie tatsächlich dann, pick ihn jetzt mal einfach nur als Beispiel raus, um Karim Adeyemi, wenn der mal wieder seine Defensivaufgaben vernachlässigt, der dann auch mal richtig den Kopf wäscht, dann musst du dafür sorgen, dass ein Reizklima in dieser Mannschaft entsteht.
Bei Julia Brandt hat er das ja gemacht, ne? Im Champions League-Spiel, ja, als er sich da so weggedreht hat. Erinnerst du dich an die Aktion, ne? Da hat er ihn ja auch auf dem Platz noch zusammengefaltet.
Er tut das auch. Und das ist ja auch sein Wert. Also das kann ja tatsächlich. Wenn er denn tatsächlich beim BVB bleiben sollte, er ist ja schon so eine Art Aggressive Leader geworden. Er ist ja auch jemand, der dadurch vielleicht auch ein Zeichen setzt. Also wenn du jetzt auch gesehen hast, wie engagiert jetzt zuletzt beim Spiel bei Union Berlin Emre Can aufgetreten ist, hat man auch nicht immer so von ihm gesehen. Also ich glaube, dass Schlotterbeck auch mit seiner Art der Mannschaft richtig, richtig gut tut. Ja. Nur wie gesagt, du musst natürlich dann den Effekt erzielen, auch bei den Mitspielern.
Absolut.
Also da darf es kein Larifari mehr geben, weil du hast, und das wird wahrscheinlich auch in, keine Ahnung, wenn du jetzt 20 Spielzeiten nimmst, davon wird Bayern München in der Regel in 19,5 Spielzeiten das größere Potenzial in der Mannschaft einfach haben. Das heißt, wenn du als BVB machen willst, dann müssen wir uns über diese sogenannten Sekundärtugenden im Fußball, über Einsatzbereitschaft, über Leidenschaft, über die Bereitschaft bis an die Schmerzgrenze und darüber hinaus zu gehen, dann müssen wir uns darüber gar nicht unterhalten, dann wird das nie was.
Immerhin hat ihn Niko Kovac nicht des Alkoholkonsums beschuldigt, wie vor ein paar Wochen noch Maxi Bayer. Ne?
Das stimmt. Aber
das taut er sich ja, nicht, oder?
Nein, das machst du natürlich nicht mit jemandem wie Niko Kovac, wie Niko Schlotterbeck. Macht selbst Niko Kovac nicht. Der ist erfahren genug, um zu wissen, irgendwie, das ist ein herausgehobener Spieler von seinem Standing her in der Mannschaft. Und deshalb behandle ich den im Zweifelsfall auch ein bisschen anders als jetzt, sagen wir mal, einem talentierten Jungspund, der da mal irgendwas gesagt hat oder so. Ja, Wobei man ja schon sagen muss, es geht ja in die gleiche Richtung. Ne?
Absolut, absolut. Also eigentlich ist es genau das Gleiche, nur bist du jetzt natürlich noch deutlich näher dran. Und ich glaube, Maxi Bayer hat es auch eher ein bisschen allgemeiner formuliert, dass er das irgendwann mal haben will, so einen Titel in der Hand.
Genau.
Und ja, Niko Schlotterbeck war jetzt durchaus konkret, hat auch ganz gezielt die Bayern eigentlich damit angesprochen. Ich bin gespannt. Es hätte auf jeden Fall auch Zeug gehabt. Ihr merkt das an unserer Diskussion zum Aufreger der Woche. Allerdings, und das hat Olli ja schon ein bisschen angeteased, ist das in der Woche jemand anderes, der nicht immer so diplomatisch antwortet. Hier kommt unser Aufreger der Woche.
Aufreger der Woche.
Ich habe es schon vorher gesagt. Ich finde, es ist wirklich ein Wahnsinn, dass man über sowas diskutiert. Ich weiß, du bist wahrscheinlich noch nicht im Tor gestanden oder hast noch nicht einen Ball gefangen, aber wenn du zum Ball hingehst, wenn du zum Ball hingehst und einen Ball fängst, das ist eine sehr filigrane Angelegenheit. Es gibt sogar in der NFL, was mit der physischen Sport ist überhaupt, gibt es Pass Interference. Ja. Und zwar aus einem guten Grund. Und zwar, weil die Hände sehr, sehr genau am Ball sein müssen. Wenn da nur kleine Kontakte kommen an den Armen, dann kannst du den Ball nicht mehr festhalten. Das hat nichts mit dem zu tun. Und gerade in so einer Situation, wo der Ball so hoch ist, ich auf den Ball konzentriert bin und einer in mich reingeht, in meine Arme noch dazu, ne, in die Arme, und ich den nicht mal sehe und da nichts mit dem Ball zu tun, der geht nur in meine Arme rein, dann muss das ein Foul sein. Wenn das nicht mehr ein Foul ist, dann muss ich anfangen, Leute zu killen.
Und dann gibt's, dann brennt's, dann knallt's und dann gibt's Verletzte und das macht gar keinen Sinn mehr. Ich finde allgemein im Moment musst du wirklich darüber reden mit den Torhütern, wie viel Körperkontakt da erlaubt ist. Was denkst du jetzt denn bei der Situation? Jetzt mal ehrlich.
Also ich fand, es war,
denkst du immer noch, es war kein Foul? Also du findest, meine Antwort war jetzt, ist dir egal.
Nee, ist mir
interessiert dich nicht.
Nein. Akzeptiere ich, wenn du das siehst. Ist ja die Torwart-Sicht.
Aber du denkst, du siehst es besser wie ich.
Nee, ich sehe es nicht besser, ich sehe es vielleicht ein bisschen anders.
Anfangen Leute zu killen, dann brennt's, dann knallt's. Also, boah, da war ordentlich Feuer drin in diesem Gespräch in der Mixzone. Deshalb wollten wir es euch auch nicht vorenthalten, weil das sind ja durchaus auch, glaube ich, für euch da draußen auch interessante Einblicke, dass die Spieler dann vielleicht auch mal abseits der Fernsehkameras, wo du da dich vielleicht dann eher noch in der einen oder anderen Stelle ein bisschen zügeln musst oder auch gerade so mit Blick auf die Uhr auch nur 1 oder 2 Minuten Zeit hast, ein Interview zu führen. In der Mixzone wird auch mal heiß diskutiert. Ganz kurz noch vorab, also den Kollege, den ihr da ab und an mal wieder hört, Grüße an Dirk, ich weiß gar nicht, ob er uns regelmäßig hört. Also da ist alles gut zwischen denen, ne? Die verstehen sich weiterhin. Da hat man ganz fachlich diskutiert und ich finde, beide hatten ja auch berechtigte Argumente. Olli, hattest du mal in der Mixzone so ein, ja, ich würde es mal sagen, vorsichtig Streitgespräch mit einem Spieler, wo es so richtig abging?
Oh ja, das kam schon mal vor. Also ich kann mich noch gut erinnern, dass ich mal ein Streitgespräch mit Freddy Bobic gehabt habe. Ist ein bisschen her, als der Stürmer beim BVB war. Mhm. Und ich ihm glaubte vorrechnen zu müssen, wie viele Torchancen er in einem Spiel vergeben hat. Da wurde aber jemand ganz dünnhäutig. Dann wurde es auch ein bisschen lauter. Aber ich habe es überlebt, sagen wir mal so. Ja. Nee, ich meine, das ist ja auch gut. Und ich meine, es geht um Fußball und es soll ja auch dann ungefiltert zur Sache gehen. Dann sagt man sich auch mal die Meinung. Und ich finde das immer gut, wenn ein Spieler dann auch deutlich seinen Standpunkt vertritt.
Absolut.
Und in dem Fall hat das ja auch getan. Gregor Kobel, wenn ich diese Szene mir noch mal
genau
vor Augen
führe. Genau, lass uns die mal noch mal schildern, genau.
Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das jetzt, so wie es Kobel beschrieben hat, tatsächlich zwingend ein Foul sein muss, auch auf die Gefahr hin, dass ich mir, falls er uns zuhören würde, jetzt auch seinen Unmut zuziehen sollte. Natürlich ist da ein Kontakt, natürlich ist da eine Berührung in dem Fall und dann finde ich, hängt es auch immer ein bisschen davon ab, welche Linie der Schiedsrichter in einem Spiel vertritt. Gab es ja auf der anderen Seite ja auch eine Szene, Girassi gegen Ramay in der Situation. Mhm. Gut, da waren jetzt nicht unbedingt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die Hände im Spiel. Aber das hat der Heidenheimer Trainer ja auch gesagt. Wenn ich das eine pfeife, muss das andere auch pfeifen. Oder wenn ich das eine nicht pfeife, das andere dann auch nicht pfeifen. Also ich kann die Heidenheimer da schon verstehen, wenn man jetzt diese beiden Szenen miteinander vergleicht, dass sie sich dann einen Tick benachteiligt gefühlt haben. Mm-hmm. Oder wie siehst du das?
Ja, genau. Also ich fand, man kann das auf jeden Fall auch abpfeifen. Also wir gehen nochmal zurück. 24. Minute, eine Flanke von Dingchi, der zurückgekehrt ist. Und dann kommt es eben zu einem Luftduell Mainka gegen Kobel im 5-Meter-Raum. Ja. Im Anschluss drückt dann der Heidenheimer auch noch den Ball über die Linie, wird dann abgepfiffen. Und wenn ich mal so ein paar Jahre zurückdenke, dann war eigentlich immer das Credo, wenn der Torhüter im 5-Meter-Raum behindert angegangen wird, dann hat das immer einen Pfiff zur Folge gehabt. Immer. So, jetzt seit der Saison ist es ein bisschen anders. Das sieht man auch vor allem auch an Standardsituationen. Also bestes Beispiel, Arsenal ist da wahnsinnig effektiv, auch nach Ecken. Und das liegt vor allem auch daran, das hatte ich vor ein paar Wochen schon mal mit Gregor Kobel oder hatten wir mit Gregor Kobel vor ein paar Wochen schon mal intensiver diskutiert, weil du ab der Saison immer Spieler hast, die so einen Block stellen am Torhüter. Ne? Das wurde noch bis letztes Jahr immer abgepfiffen, wenn der Torwart geblockt wurde. Und mittlerweile wird der fast schon eingekesselt. Der kommt fast gar nicht mehr von der Linie weg. So.
Ja.
Und da hat sich so ein bisschen die Handhabe einfach geändert. Und das nervt Gregor Kobel schon ziemlich, weil du natürlich, und da hat er schon recht, ne? Wenn du den Ball fangen willst, das kann ja jeder mal probieren, das sieht natürlich unglücklich aus. Aber wenn ich jetzt hergehe, Olli, du willst einen Ball fangen und ich stöße dich am Ellbogen, dann hast du ganz schöne Probleme, den Ball zu fangen, auch wenn der ganz, ganz leicht daherkommt. Also Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig.
Hätte ich so, wenn, oder so, aber.
Genau. Ja. Ja. Das hast du gesagt. Also, wenn die Linie mittlerweile aufgelockert ist, dann ist das für mich tatsächlich kein Foul. Wenn man bei der alten Linie bleibt und sagt, naja, wenn der attackiert wird, wenn er angegangen wird, dann ist das ein Foul. Dann gebe ich ihm recht. Und natürlich will Gregor Kobel für alle Torhüter in der Bundesliga da Partei ergreifen und sagen, ey, unser Job ist schwierig genug, wenn uns jetzt noch jemand behindert. Er hat ja auch diesen Vergleich mit der NFL, mit Football gezogen. Ne? Das ist Pass Interference. Ne? Das gibt auch eine Strafe. So. Und wieso soll das im Fußball dann anders sein? Und da ist es natürlich klar, dass er sich dann ein bisschen ungerecht behandelt fühlt, wenn man ihm dann eben kein Foulspiel vorwirft. Aber,
ja, aber ich meine, andererseits sagt er auch, wenn man dann auf diese andere Szene zu sprechen kommen, nach dem Treffer von, vor dem Treffer von Anton, wo quasi Girassi, Ramay, ich weiß nicht, was soll man sagen, ihn zumindest irritiert. Auch da ist ja ein Kontakt da, der lässt dann den Ball fallen, Anton braucht nur noch einschieben oder so. Die bewertet er dann ja auch etwas anders, Kobel. Also ich weiß nicht.
Kobel findet, dass es zwei verschiedene Szenen sind, ne?
Ich
tue mir da auch schwer. Ich tue mir da auch schwer.
Genau. Also, aber sei es mal dahingestellt. Was natürlich eine Problematik darstellt, und deshalb reden wir und diskutieren wir da ja auch jetzt drüber, dass das auch wieder eine Regelauslegung ist, die heute von den Schiedsrichtern, so mein Eindruck, genau das, was du eben auch hast anklingen lassen, anders gehandhabt wird als noch vor ein paar Jahren. So das, was wir quasi bei der Auslegung strafbares Handspiel oder nicht von Saison zu Saison erleben, erleben wir jetzt auch in Bezug auf diese Regelung. Schutzzone, gibt es eine besondere Schutzzone für einen Torhüter überhaupt, etc. pp. Hat sie früher immer geheißen, 5-Meter-Raum sei Schutzzone für Torhüter, stand so auch nie in einer Regel. Aber es wurde von den Schiedsrichtern teilweise auch so gehandhabt, als ob es so wäre. Und jetzt mittlerweile ist es auch wieder ein bisschen anders teilweise. Also das macht es natürlich auch den Spielern nicht leicht, sich darauf einzustellen. Ne? Und dann gibt es jetzt auch mittlerweile den einen oder anderen Spieler, der auch genau darauf aus ist. Der halt versucht, möglicherweise auch mit Mitteln, die früher als strafbar gegolten hätten, heute teilweise nicht mehr als strafbar gelten, den Torhüter zu stören, den Torhüter zu irritieren. Also da bräuchte man einfach auch eine Präzisierung in dieser Regel.
Der BVB zuletzt auch profitiert von. Ne? Also wenn ich mich an die beiden Kopfballtore von Nico Schlotterbeck zurückerinnere, die köpft er ja jeweils auch aus kürzester Distanz ein und das ging auch nur, weil ein Mitspieler dann eben den jeweiligen Torhüter geblockt hat und eben nicht aus seinem Kasten oder von der Torlinie hat laufen lassen. Also es ist schwierig. Ich kann die Torhüter verstehen, die da sauer sind. Ich verstehe auch unterschiedliche Regelauslegungen immer nicht. Der eine sagt, das waren genau die identischen Szenen. Der andere sagt, nö, das war komplett anders, weil bla bla bla.
Ja.
Es ist wirklich schwierig. Ich glaube, diese Regel mit der Torhüter darf nicht angegangen werden, hat über Jahre funktioniert und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wieso das jetzt aufgelockert wurde. Manchmal war es mir ein bisschen zu einfach, dass sich der Torhüter dann hat fallen lassen und dann wurde sofort gepfiffen, auch wenn es vielleicht, wenn gar nicht großartig was war oder du nur hochspringst als Stürmer oder Offensivspieler. Aber ja, es ist schwierig. Ich finde, diese Linie zu verlassen halt immer ein großes Problem und deshalb, glaube ich, hat sich
das ist richtig.
Gregor Kobel auch in Rage geredet. Aber ich betone es nochmal, zwischen unserem geschätzten Kollegen und Gregor Kobel ist alles gut. Das hat man dann auch im weiteren Gespräch gemerkt, dass da dann auch wieder die Emotionalität ein bisschen rausholen. Da haben sie sich auch ganz normal fachlich unterhalten. Olli, wir kommen zur nächsten Szene. Der BVB war ja dann zunächst erstmal im Rückstand und da dachte ich mir dann wieder, oh, das ist so typisch. Ne? Die Bayern lassen Punkte liegen, du hättest wieder die Chance, das ist das Lied der vergangenen Jahre. Und wenn es darauf ankommt, verlierst du dann so ein Spiel auch. Aber dann kommt der BVB zurück durch einen Mann, der ein ordentliches Spiel gemacht hat, der aber ja auch so ein bisschen die Wut der Fans auf sich gezogen hat. Ja. Für uns war es trotzdem, wir haben uns kurz davor unterhalten, als wir gesagt haben, wollen wir ihn tatsächlich küren? Aber wir haben gesagt, es muss ja nicht immer der beste Spieler der Woche sein, sondern auch vielleicht der Spieler der Woche, über den es mit am meisten Gesprächspotenzial gibt. Genau. Und deshalb kommt hier jetzt unser Spieler der Woche.
Spieler der Woche.
Ja, und unser Spieler der Woche ist auch ein Spieler, über den wir in den vergangenen Wochen sehr viel geredet haben. Hier an dieser Stelle nicht immer in einem positiven Kontext. Diesmal sieht es zumindest ein bisschen anders aus, denn er hat zweimal getroffen. Serhou Guirassy. Ich weiß, der eine oder andere BVB-Fan wird sich nicht unbedingt, gerade auch nach der Vorstellung, die er da gegen Inter Mailand an den Tag oder an den Abend gelegt hat, darüber besonders gefreut haben, dass er wieder in der Startelf gestanden hat. Aber immerhin, er hat entscheidenden Impact gehabt, dass der BVB diese Partie hat gewinnen können. Und man darf ja dabei auch nicht vergessen, er hat auch entscheidend mit dazu beigetragen, dass diese Pfiffe, die es da gab und die insbesondere auch von der Südtribüne gekommen sind, nachdem Heidenheim ja aus dieser 1-0-Führung ein 2-1 gemacht hatte, dass diese Pfiffe dann wieder abgeklungen sind und dann sogar in Jubel umgeschlagen sind. Serhou Guirassy, der dann den Ausgleich zum 2-2 erzielt hatte. Das Schöne an ihm, Manni, ist, man kann immer viel über ihn erzählen. Ne? Das muss man sagen. Auch diesmal, sagen wir mal, kann man ja wieder was Positives, endlich mal wieder, allerdings auch wieder was Negatives zu ihm anmerken. Ne?
Ja, auf der einen Seite sorgt er dafür, dass der BVB dieses Spiel dreht. Allgemein fand ich auch schon wie so in ein, zwei Spielen phasenweise zumindest zuvor, war er wieder ein bisschen besser. Trotzdem würde ich noch lange nicht sagen, dass er aus seiner Formkrise endgültig ist. Und das hat auch so ein Stück weit dieses Spiel gezeigt. Ne? Also erst trifft er per Elfmeter. Da gab es ja auch so schon den einen oder anderen Fans, der da wieder von gesprochen hat, dass er sich dann den Ball von Nico Schlotterbeck klaut. Aber Nico Kovac hat es dann auch danach nochmal aufgeklärt, hat gesagt, naja, das war ein Ablenkungsmanöver. Nico Schlotterbeck schnappt sich den Ball, dann kommt immer ein Gegenspieler, versucht dich da zu verunsichern und im letzten Moment hat er dann eben den Ball Guirassy gegeben, weil natürlich auch Emre Can und Rami Benzebaini nicht auf dem Platz standen und Nico Schlotterbeck schießt eben, das hat Nico Kovac auch verraten, nicht allzu gerne Elfmeter. Deshalb hat er es bekommen, hat es dann auch gut gemacht, auch wenn Ramay mit der Hand dran war, hat er dann trotzdem zu platziert und zu wuchtig geschossen, dann war das eben der Ausgleich und dann zwei Minuten später nach einem schönen Konter über Maxi Bayer dann auch, erzielt er dann sogar die Führung für den BVB und dann dachtest du, so, das gibt ihm jetzt ganz richtig genau Auftrieb und dann kommt eben die 85. Minute, nochmal Elfmeter für den BVB und Olli, dann passiert was, wo ich mich frage, wie kannst du in dieser Situation, nur weil du jetzt innerhalb von zwei Minuten mal wieder zwei Tore gemacht hast, den Elfmeter so treten? Was geht was euch Fans da durch den Kopf geht, kann ich mir ja noch einigermaßen ausmalen. Aber Olli, was geht dir bei Betrachtung dieser Szene durch den Kopf?
Also, ganz spontan.
Das war's schon, ne?
Würde ich sagen, ja, im Grunde genommen, ja. Wie gesagt, ganz spontan würde ich sagen, das ist irgendwie eine Verkennung der Situation. Also das heißt, dass du glaubst, das Spiel steht und es war alles andere als ein gutes Spiel von Borussia Dortmund bis dahin. Es steht auf des Messers Schneide und wenn du den Elfmeter auf diese Art und Weise schießt, kann man ja fast nicht sagen, chippst oder lupfst oder wie auch immer, dann könnte das Rückschlüsse darauf zulassen, dass du die Situation nicht ganz so ernst genommen hast, dass du glaubst, da irgendwas Spezielles machen zu müssen. Also das war alles andere als gut. Es war ja vor diesem Elfmeter wieder die gleiche Situation wie vor dem ersten Elfmeter. Also Schlotterbeck nimmt sich den Ball, gibt ihn dann Guirassy. Ich fand das übrigens gut und daran erkennst du auch, was Nico Schlotterbeck, ganz kurzer Exkurs, was das für ein Typ ist, dass das wirklich auch ein Führungsspieler ist. Weil der kann sein, dass es tatsächlich damit zusammenhängt, dass er da so ein Ablenkungsmanöver hat starten wollen. Also Fakt ist, es war ja kein klarer Elfmeterschütze, diesmal Can war nicht dabei, Benzebaini nicht dabei, eingeteilt. Und Schlotterbeck hat, fand ich auch sozusagen, entschieden dadurch, wer schießen soll. Und das ist natürlich ein Vertrauensbeweis gegenüber Guirassy gewesen, der das sicherlich auch gut gebrauchen kann in dieser Krisensituation, in der er ist. Trotzdem, um darauf zurückzukommen, ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, Manni. Ich habe, während ich das jetzt erzählt habe, parallel immer noch mit dem hinteren Hirnlappen versucht, darüber nachzudenken, was ich denn auf diese Frage antworten könnte. Ich bin so schlau wie vorher, ich muss passen.
Immerhin hat er, finde ich, die einzige logische Konsequenz selbst daraus gezogen, hat bei den Kollegen von DAZN gesagt, ich habe einen verschossen, Elfmeter sind für mich jetzt vorbei. Das war jetzt sein dritter Fehlschuss aus Elfmetern in dieser Saison, davor gegen Villarreal. Da war es egal, da hat man 4-0 gewonnen und gegen St. Pauli, da hat man halt eben nur einen Punkt geholt. Meinst du, es ist wirklich vorbei?
Ich weiß es nicht so recht. Wenn es so wäre, wäre es vielleicht eine beruhigende Erkenntnis für alle BVB-Fans. Aber er ist natürlich, er ist ein Torjäger und er denkt in Trefferzahlen und das wurmt ihn auch.
Ja.
Das ist doch logisch. Und er hat ja seinen Soll in der vergangenen Saison wirklich mehr als übererfüllt.
Absolut.
Man darf das ja nicht vergessen, bei so oft wir auf ihn geschimpft haben. Er war in der vergangenen Saison zusammen mit Rafinha vom FC Barcelona. Beide hatten 13 Treffer. Bester, erfolgreichster Torschütze der Champions League. Ne? Und der Rafinha hatte sogar noch Einsätze mehr als er. Also der definiert sich über Treffer, überhaupt keine Frage. Und wenn du dann keine Elfmeter schießen darfst, dann weißt du, oh, fehlen dir in der Endabrechnung vielleicht so 3 bis 4 Treffer auch pro Spielzeit. Und deshalb will ich es nicht ausschließen wollen, dass er irgendwann mal wieder schießt, aber dass er zumindest erstmal jetzt eingesehen hat, dass das nicht so ein cooler Move war, den zweiten Elfer da am Sonntag so anzugehen. Das finde ich gut, dass er die Einsicht hat.
Ja, ich verstehe halt auch nicht. Die Fallhöhe ist ja so groß. Und dann trittst du an und überlegst dir, das muss ja seine Überlegung gewesen sein, zu sagen, boah, ich habe jetzt 2 Tore und dann kickt das Adrenalin. Und dann musst du doch trotzdem hergehen und sagen, Moment mal, ich habe die letzten 2 ja verschossen. Ich konzentriere mich jetzt voll darauf, den auch wieder gut und sicher zu verwandeln. Und dann hebt er den irgendwie da in die Mitte. Da fehlt mir halt wirklich komplett das Verständnis. Aber vielleicht funktioniert so ein Mittelstürmer-Gehirn auch einfach anders. Und da kann man dann einfach wahrscheinlich bei so einer Situation keine rationale Entscheidung treffen. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig.
Das sind Einzelkämpfer.
Das sind Einzelkämpfer. Aber das war nichts. Weil selbst wenn er den so macht, dann ist es ja auch nur ein Tor. Und wenn du den irgendwie versuchst, platziert, gut wie aus dem Bilderbuch einzuschieben, dann ist es halt auch ein Tor, ne? Und er hatte ja schon in den letzten Wochen immer so ein bisschen mit dem Unmut der Fans zu kämpfen, hatte ich das Gefühl, ne? Also wenn ihm Ball versprungen hat, hat das ganze Stadion geraunt. Auch diesmal war es so, da gab es dann sogar Pfiffe im Signal Iduna Park bei dem Elfmeter und auch schon bei dem ersten Elfmeter, als er den Ball bekommen hat. Bei der Auswechslung gab es sehr wenig oder nur verhaltenen Applaus. Also man merkt bei den Fans, denen geht diese ganze Nummer mit Guirassy und Elfmeter und seinem Verhalten, gerade so die Körpersprache, ein bisschen auf dem Keks. Und ich glaube, trotz Doppelpack hat ihm dieser Elfmeter da überhaupt gar keinen Gefallen getan und hat ihn jetzt auch nicht vom Standing her in eine bessere Position bei den Fans gebracht.
Nee,
bisschen schade.
Also das sind
bisschen schade.
Ja, vor allen Dingen solche, natürlich ist das schade. Weil solche Sachen, ich meine, das war ein Elfmeter vor der Süd.
Ja.
Und solche Lupfer, Hackespitze, 1-2-3 Geschichten, die kommen da alles andere als gut an.
Ja.
Das ist ihm vielleicht dann auch nicht so richtig bewusst in dem Augenblick. Trotzdem, er hat 2-mal getroffen, er hat eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt. Also, und das ist ja auch das, was Niko Kovac immer gesagt, der lässt sich halt im Training auch nicht hängen.
Ja.
Und deshalb schenkt er ihm ja auch immer wieder Vertrauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Szene gegen Inter Mailand, diese riesig große Tormöglichkeit da in der Anfangsphase, wo wo er sozusagen ja alles falsch macht, was man nur falsch machen kann, wo er den dann noch versucht, irgendwie mit dem Standbein ganz unbeholfen Richtung Tor zu bringen, und der kullert dann ja direkt in die Arme von Jan Sommer. Ja. Und ich habe das noch vor meinem geistigen Auge, wie er sich dann anschließend hat auf den Rasen, das heißt, er lag ja schon, aber er schlug dann wirklich, gesagt, vor Wut auf den Rasen, und ich glaube, er hat sich regelrecht geschämt dann in der Situation. Also, sagen wir mal so, ich werbe dafür, diesmal trotz dieses Panenka-Versuchs, ne? Weißt du eigentlich, wer Panenka war? Nee, ne, Manni?
Ich weiß, dass es ein Fußballer war, aber mehr kann ich dir nicht über diesen Mann sagen.
Panenka war ein tschechischer Fußballer in den 70er Jahren, und das ist der erste gewesen, der angefangen hat, diese Elfmeter per Lupfer zu versenken. Er macht den Panenka.
So wie beim Afrika-Cup, ne?
Damals schon als total arrogant, also so als Synonym dafür. Und wie gesagt, aber kommen wir mal zurück auf Serhou Guirassy. Also ich werbe einfach dafür, zu sagen, das war scheiße, aber erkennt auch mal bitte an, was der Junge in der vergangenen Saison für den BVB geleistet hat. Und dass er vor allen Dingen, wenn wir dann wieder auf den Anfang unserer heutigen Ausgabe zurückkommen wollen, auf diese Einlassung von Nico Schlotterbeck in Bezug auf die Meisterschaft. Also sagen wir mal so, wenn man das ernsthaft vorhat, dann bräuchte man einen Serhou Guirassy in Topform.
Ja.
Und selbst dann ist es nicht sicher, aber sagen wir mal so, das wäre zumindest die Voraussetzung dafür, dass es spannend werden könnte.
Auf jeden Fall. Ich finde es ja immer ganz interessant, Olli. In sehr, sehr vielen Themen hast du wirklich eine identische Meinung fast wie Niko Kovac. Den hören wir jetzt mal, und er hat das auch sehr, sehr ähnlich zusammengefasst, was du in den letzten Minuten auch von dir gegeben hast. Wir hören mal rein.
Bin gespannt.
Ja, als erstes freut mich das, wenn meine Stürmer bzw. meine Spieler treffen. Klar, als Stürmer bist du im Fokus jedes Einzelnen. Und er ist auch wichtig. Also Serhou hat uns letzte Saison gerade in der Bundesliga, aber auch in der Champions League schon sehr viel Freude bereitet. Jetzt als Stürmer hat er mal eine kleine Phase gehabt, wo es nicht funktioniert hat. Frank hat es erwähnt, er hatte noch eine Latte in der ersten Halbzeit, den einen Elfmeter, den er sehr viel straffer schießt. Den kann Ramay nicht halten, weil er ihm zu scharf war. Den zweiten, da wollte er wieder irgendwas versuchen, was ich nicht so schön fand. Aber man sieht, das Tor, was er erzielt durch den Pass von Maxi, auch sehr gut. Wir brauchen ihn.
Ja, oder um es in den Worten von Olli Müller zu sagen, es war scheiße, aber er ist halt auch wichtig. Oder wie Niko Kovac sagt, ich fand es nicht so schön, aber wir brauchen ihn auch. Also das ist fast Olli, der identische Wortlaut, auf jeden Fall sinngemäß. Seid ihr da auf einer Wellenlänge. Haken dahinter würde ich sagen, ich bin gespannt, ich bin mir ziemlich sicher, ich würde mich fast trauen zu wetten, ein Elfmeter würde auf jeden Fall noch schießen in dieser Spielzeit, und dann gucken wir mal, ob wir bald mal wieder über einen verschossenen Elfmeter von Guirassy diskutieren. Ich weiß auch nicht, ich finde das auch krass, ne? 4 Elfmeter in der Saison geschossen jetzt in der Liga und 3 schon verschossen. Ich weiß gar nicht, ob es da auch irgendeinen Rekord gibt in der Bundesliga. Also bestimmt, weil es gibt ja immer für alles Rekorde. Bin mal gespannt. Müsste ich mich mal dahinter klemmen, weil das ist ja ungewöhnlich, wenn jemand so oft verschießt, dass er immer und immer wieder an darf. Ich recherchiere das bis nächste Woche auf jeden Fall nach. Könnte spannend werden. Olli, lass uns mal bisschen Transferthemen kommen an diesem Deadline Day mit Blick auf die Uhr. Jetzt ist es halb 3, ein paar Stündchen ist dieses Transferfenster noch offen. Und jetzt stellen sich natürlich sehr, sehr viele die Frage, gerade nach diesem Anselmino-Abgang, braucht man denn noch einen neuen Spieler? Ich weiß, ihr da draußen wünscht euch immer Jadon Sancho. So viel kann ich vorwegnehmen. Das wird in der Wintertransferperiode auf jeden Fall nichts. Ein bisschen verschärft, gerade in der Defensive hat die Verletzung von Filippo Mané die Sorgen in der Abwehrkette, ne, der Innenverteidiger, der Youngster, der im letzten Spiel bei seinem Debüt, Startelf-Debüt, einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat. Durfte auch jetzt wieder von Anfang an und vor diesem ersten Gegentor verletzt er sich. Es wird wahrscheinlich etwas Muskuläres sein. Die Untersuchungen laufen aktuell noch. Also man weiß nicht genau, was dahinter steckt. Niko Kovac hat auch betont, dass es ihm wahnsinnig leid tut, dass es sicherlich eine Muskelverletzung sein wird und dass sie aber nur etwas machen, was auch dann Sinn macht. Er sagt, mit Ember, wenn er zurückkommt, haben sie 5 Innenverteidiger für 3 Positionen. Stand jetzt bräuchten wir keinen. Gibst du ihm da recht, Olli? Ich tippe jetzt mal auf ja, weil du, Niko Kovac, ihr seid doch immer
Jein, sag ich mal so, weil in der Aufzählung von Niko Kovac, also wenn ich jetzt nicht irgendwie einen vergessen haben sollte, zählt er natürlich neben Anton, Schlotterbeck und Süle auch 2 Leute mit, die eher Außenverteidiger sind. Ne? Habe ich recht oder nicht, Manni?
Benzemaini
und Riasson.
Ja. Also, wobei Benzemaini natürlich jetzt auch schon öfter mal Innenverteidiger gespielt hat. Ne?
Das ist richtig, ja. Also insofern, das ist dünn. Das ist wirklich dünn. Du hast noch reichlich Spiele. Du gehst in die Playoffs, in der Champions League, intensive Spiele gegen Atalanta Bergamo. Und du hast ja, wie wir gehört haben, in der Bundesliga-Saison auch noch einiges vor. Ob jetzt in Bezug auf den viel zitierten Rückspiegel, in Bezug auf vielleicht doch noch mal ein, ja, wie auch immer geartetes Titelrennen. Also das kann natürlich auch sein, dass da schnell 1-2 neue Verletzte hinzukommen. Plus Niki Süle, ich halte ja viel von ihm. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, der ist jetzt auch nicht gerade auf dem Sprung wieder zu alter Herrlichkeit, zu alter Topform. Also ich halte da schon ein bisschen für gewagt. Aber das ist alles eine Frage der Alternative. Und ich bin tatsächlich auch der Meinung, das bringt jetzt wenig, da jetzt irgendwie noch ein Backup für ein Backup zu verpflichten. Also bis du den integriert hast, ist die Saison dann fast schon vorbei. Also nur, ich gebe zu bedenken, ganz so üppig ist der BVB da nicht besetzt, wie Niko Kovac uns das da weismachen will. Ne?
Ja, voll. Also ich gebe dir da recht, aber es ist natürlich auch eine Frage der Alternativen. Ne? Jetzt ist heute Deadline-Day, man hat wirklich fest damit geplant, dass Mane da eine Rolle spielen kann, zumindest die des Backups. Und das hat er ja auch gut gemacht und das ist natürlich jetzt schon ein Stück weit bitter. Jetzt kann man natürlich sagen, musst du nicht davon ausgehen, dass sich 1 oder 2 Spieler eh immer verletzen? Ja, vielleicht. Aber auch dieses Theater da mit Anselmino ist natürlich schon auch, hat den BVB ordentlich in die Suppe gespuckt. Das ist eigentlich auch Wahnsinn. Ne? Also lass uns mal noch kurz über 2 Spieler sprechen. Aaron Anselmino und Almuguera Caba. Ich glaube, bei Caba ist die Sache relativ klar. Da ist der BVB auch nicht happy, dass ihn der HSV jetzt nicht für eine Laie aufgenommen hat. Da gab es eigentlich ganz klar den Wunsch der Hamburger, dass sie ihn ausleihen wollen. Der BVB war sich da mit dem Verein einig. Dann war Caba sogar schon beim Spiel gegen die Bayern auf der Tribüne gesessen vom Hamburger SV. Dann gab es den Medical und dann hat der HSV gesagt, Moment, der ist eigentlich gar nicht so fit wie gedacht. Und das war eigentlich im Vorfeld auch so kommuniziert, weil er eben verletzt war, weil er nicht viele Spiele gemacht hat und trotzdem wollte ihn der HSV. Und dass sie ihn jetzt nicht nehmen, stößt natürlich wirklich auf Unverständnis, macht die BVB-Verantwortlichen zum Teil auch sauer, weil sie in ihnen schon jemanden sehen, auch für die Zukunft, aber er braucht eben Spielpraxis. Genau. Und beim BVB bekommt er die eben nicht. So, dann ist eben die Lösung, du verleihst ihn und dass das jetzt nicht geklappt hat und wahrscheinlich auch heute nicht mehr klappen wird, auch mit einem anderen Verein, macht den BVB sauer. Was ich allerdings noch verrückter finde, ist dieses Theater um Aaron Anselmino. Da leihst du einen 20-Jährigen in ein anderes Land aus, zum BVB. Holst ihn dann, obwohl er sich wohlfühlt, er noch 4 Monate bei dir spielen könnte, zurück, aber nicht, um dich selbst damit zu verstärken, sondern ihn zu deinem Partnerverein nach Straßburg weiter zu verleihen. Kann man das verstehen, Olli? Ja.
Also, wie gesagt, ich glaube, das ist das zweite Mal jetzt im Rahmen der Aufzeichnung für diese Ausgabe, dass ich sprachlos bin, dass ich nicht besonders viel von dem Geschäftsgebaren des FC Chelsea halte. Das habe ich ja schon in der vergangenen Woche deutlich gemacht, aber ich finde, das setzt dem Ganzen nochmal einen drauf. Also einen Spieler, und ich meine, uns sind ja allen die Bilder noch vor Augen, wie emotional sich Aaron Alcemino vom BVB da in Brakel am Trainingsgelände von den Teamkollegen, vom Staff, von den Trainern verabschiedet hat. Also der hatte ja fast Tränen in den Augen. Dann zurückzugehen
nicht nur
zum
fast.
FC Chelsea. Ja, genau, hat er tatsächlich. Dann zum FC Chelsea zurückzugehen, beziehungsweise vom FC Chelsea zurückbeordert werden und dann direkt irgendwohin verliehen zu werden nach Straßburg. Also nichts gegen Straßburg, wunderschöne Stadt. Aber wo er gerade dabei war, sich in Dortmund einen Namen zu machen, durchzusetzen, das ist einfach krass und das ist brutal. Und das zeigt eben auch, dass dieses Geschäftsgebaren des FC Chelsea mit diesen, was weiß ich, 60 plus x Leihspieler, die über ganz Europa verliehen sind, die quasi wie auf so einem Verschiebebahnhof immer hin und her geschoben werden, ob jetzt Straßburg ein Farmteam von Chelsea ist oder nicht, ist im Grunde genommen, das ist völlig zweitrangig. Ich meine, so eine Fußballerkarriere, die dauert nicht Ewigkeiten. Und wenn du die Gelegenheit nicht bekommst, mal endlich in einem Verein Fuß zu fassen, dich zu akklimatisieren, zu wachsen an den Herausforderungen und dann gleich wieder rausgerissen wirst, das ist klar, das kann man sagen, der wusste, worauf er sich einlässt, möglicherweise auch nicht, weil er noch sehr jung war, als er beim FC Chelsea unterschrieben hat. Aber das ist ein Geschäftsgebaren, dem sollte man, finde ich, wirklich im Interesse des Fußballs und auch im Interesse der Spieler endlich mal einen Riegel vorschieben.
Ja, es hat halt also wirklich was.
Keine unbegrenzten Laien.
Ja.
Also, was soll das?
Ja. Also, für mich hat es wirklich was von, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber was von modernen Menschenhandel, ne? Also irgendwie verleihst du, ich meine, der ist 20 Jahre alt, das ist doch eh ein Riesenstep, dann fühlt er sich wohl dort. Du kannst sagen, ey, ich hole ihn im Sommer oder meinetwegen, du holst ihn auch im Winter wieder zurück, weil er so gut ist.
Eben.
Das macht der BVB ja, hat mit Salih Özcan auch nichts anderes gemacht, ne? Oder du brauchst unbedingt noch einen, aber ihn dann wieder in ein anderes Land zu verleihen, also ja, fehlt mir wie dir, Olli, jegliches Verständnis.
Ja, definitiv.
Trotzdem wirkt halt alles auch so ein bisschen, ne, wenn man sich jetzt diese Transfers bis hierhin anguckt, alles so ein bisschen unglücklich, oder Olli? Was hast du so für ein Gefühl von dieser Wintertransferperiode, die ja noch nicht ganz vorbei ist, ein paar Stündchen, wissen wir da noch mehr, aber aktuell sieht es tatsächlich nicht danach aus, als würde der BVB noch irgendwo tätig werden.
Nee, also tatsächlich, wenn wir uns gerade die beiden Fälle noch mal vor Augen führen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, dann ist weder das eine noch das andere so gelaufen, wie Sebastian Kehl und Lars Ricken sich das vorgestellt haben. Das ist schon so, überhaupt keine Frage. Grundsätzlich finde ich nach wie vor, ist das Wintertransferfenster immer noch das deutlich problematischere im Vergleich zu dem Sommertransferfenster, weil es halt häufig auch darum geht, irgendwelche kurzfristigen Vakanzen, die sich aufgetan haben, durch Verletzungen irgendwie zu beheben. Und du es natürlich mit einem Markt zu tun hast, der insbesondere von Leihspielern dann auch dominiert wird. Das ist nicht so leicht. In den seltensten Fällen kannst du in so einem Wintertransferfenster dann wirklich mal auch einen Transfer tätigen, der dir langfristig weiterhilft. Es sei denn, du ziehst jetzt mal einen Transfer vor, den du eigentlich schon für den kommenden Sommer angedacht hast. Ist problematisch nach wie vor. Und ich hoffe einfach nur, dass der BVB es tatsächlich nach dem Anselmino-Abgang, und sollte es tatsächlich so sein, danach sieht es ja aus, dass jetzt auch niemand mehr kommen wird, dass der BVB trotzdem dann gut durch die Saison kommen wird.
Ja, und ich glaube, der wichtigste Transfer, auch wenn er schon da ist, wird wahrscheinlich für die Zukunft Nico Schlotterbeck. Und auch da wird es noch ein bisschen dauern, Olli und ich, wir haben es schon befürchtet, das wird kein Thema sein, das im Januar beendet sein wird. Aber ja, ich bin mir sicher, wir werden noch ein bisschen drüber sprechen. Und dann hoffentlich auch mal nicht nur über gute Ergebnisse, sondern auch über guten Fußball nächste Woche, beziehungsweise diese Woche hat der BVB nicht erstmals keine englische Woche mehr, weil man ja aus dem Pokal schon rausgeflogen ist. gegen Bayer 04 Leverkusen. Dafür dann am Wochenende gegen Wolfsburg die Chance. Ja, und dann geht es eh schon wieder mit den Playoffs weiter, da dann gegen Atalanta Bergamo. Dann steht noch ein weiteres Spiel gegen die Mainzer an. Also keine Zeit zu verlieren für den BVB und keine Punkte vor allem zu verschenken, weil man möchte die hinter sich ja weiterhin im Rückspiegel kleiner werden lassen, so wie das Niko Kovac formuliert hat. Und gucken wir, was es in den nächsten Wochen zu besprechen gibt.
So sieht's aus. In diesem Sinne.
Schöne Woche euch. Olli, dir eine schöne Woche.
Schöne Woche. Hoffentlich lässt sich die Sonne noch mal ein paar Mal öfter blicken.
Oh ja.
Wünsche ich euch, wünsche ich uns. Ne? Und wir hören voneinander. Macht's gut.
Macht's gut. Ciao, ciao.